Schwarze Melancholie. Gref Turegatan. Ich habe Menschen getötet. Getötet, um selbst lebendig zu sein und um im Gedächtnis zu bleiben. In Holgers Augen bin ich immer nur ein Abtrünniger gewesen. Ein Straßenköter. Er selbst war für mich immer Aljona. Natürlich kannst du dir was leihen, wenn du dein Taschengeld aufgebraucht hast. Aber was mich viel mehr umtreibt, ist, welchen Zinssatz wir da veranschlagen sollten. Den einer Bank? Oder sollen wir selbst einen festlegen? Sagen wir 10%? 4 Stockwerke rauf. Niemand kommt mir entgegen und im Treppenhaus ist es still. Die Klingel ist defekt, also klopfe ich und schlüpfe gleichzeitig in meine Rolle. Meine Performance, die in der Salzsjöbahn uraufgeführt und seitdem sowohl in Strängnäs als auch in Skåne gespielt wurde, soll nun endlich auf die Bühne gebracht werden, auf der alles begann. Er sieht genervt aus, als er aufmacht. »Was willst du?« fragt er, lässt mich aber rein. Die Antwort bleibe ich schuldig. Ich verharre ein paar Augenblicke lang in der Diele und sehe mich um. Blaue Tapeten, der alte Rohrstock an der Wand, hinter den Küchengardinen ein paar Pelargonien auf dem Fensterbrett. »Nach dem Essen könnt ihr zu mir ins Büro kommen«, sagte er und stand vom Tisch auf. »Und bringt die Vergebung mit. Sie hängt in der Diele.« Wir sahen uns an, mein Bruder und ich. Und Mama sagte wie immer, »Höret und lehret euch früh die Ehre. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.« »Ich will die Zinsen zurückzahlen«, sage ich schließlich, und ziehe ein Bündel Scheine aus der Brusttasche. »Der letzte Monat ist gut gelaufen, aber nicht so gut, dass ich die ganze Summe tilgen könnte.« Er sieht mich verächtlich an, schnappt sich die Scheine und beginnt zu zählen. Dabei wendet er mir den Rücken zu. Papa kam zu mir ins Zimmer. »Eigentlich feiern wir ja keine Geburtstage«, sagte er. Dann reichte er mir ein Päckchen. »Aber ich will mal eine Ausnahme machen und hab deinem Bruder auch eins gegeben. Ich hoffe, es gefällt dir.« Er drehte sich um und ging. Als die Tür ins Schloss fiel, riss ich neugierig das Papier auf und schüttelte den Schuber. Darin steckte eine ledergebundene Ausgabe von Fjodor Dostojewskis »Verbrechen und Strafe«. Und in diesem Augenblick wird mir klar, wie wertlos ich bin. Ich habe geglaubt, ich wäre genial, weil ich die ganze Zeit von alten Essensvorräten gelebt habe. Von dem, was sich in den Winkeln meines Gehirns versteckt hat. Jetzt, denke ich. Ich nehme die Axt, die ich unter der Jacke versteckt habe, fest in beide Hände und hebe sie hoch. »Ich hasse dich«, sage ich und bin nie ehrlicher gewesen. »Ich hasse dich, Papa.« Ohne zu spüren, was ich tue, und fast mühelos ramme ich ihm den Nacken der Axt auf den Kopf. Der Schlag trifft seinen Schädel exakt auf der Mitte, ins ergraute, pomadige Haar. Er stößt einen erstickten Schrei aus und sackt auf die Knie, hebt aber immer noch beide Hände an den Kopf. Er kniet vor mir in der Diele und sieht mich verwundert an. Die Kinnlade klappt runter, und der Mund bewegt sich, als wollte er etwas sagen. Ich schlage erneut zu, mit ganzer Kraft, diesmal mit der Schneide. Ein paar Sekunden lang passiert gar nichts. Seine Augen sind immer noch weit aufgerissen. Dann schießt plötzlich Blut aus seinem Kopf. Er fällt nach vorn und bleibt auf dem Bauch liegen. Als ich meinen leblosen Vater ansehe, werde ich zum ersten Mal in meinem Leben ganz ruhig. Ich habe keine Angst mehr. Sein Mund steht halb offen, und das ist komisch, weil ich genau weiß, dass er eben noch geschlossen war. Ich vermute, er hat sich wegen irgendeines Spasmus oder eines elektrischen Impulses geöffnet. »Papa«, sage ich und beuge mich über ihn. Ich meine es in seinem Rachen glucksen zu hören, ungefähr so wie Wellen, die an den Bauch eines Holzboots schlagen. Papa. Nichts. Mein Vater ist tot und ich stehe auf. Unvermittelt klopft es hinter mir an der Tür und ich weiche ein paar Schritte zurück. Ich befürchte schon, dass ich einen Anfall kriege. Das darf jetzt nicht passieren. Wenn ich jetzt zusammenbreche, würde die Person vor der Tür es definitiv hören. Rütteln am Knauf, erneutes Klopfen, gefolgt von einer bekannten Stimme. »Holger, bist du da?« Dann wieder Stille, bis die Briefschlitzklappe scheppert. Koch und Dmitri. Drei Finger mit rot lackierten Nägeln schieben sich durch den Schlitz. »Holger?« wiederholt die Stimme und ich trete noch ein paar Schritte zurück. Nach einer Weile höre ich, wie die Person die Treppe wieder hinuntergeht. Ich laufe ins Bad, wasche mich und betrachte mein Gesicht im Spiegel über dem Waschbecken. Ich sehe aus wie der Teufel, und mir gefällt, was ich sehe. Jetzt bin ich endlich so tief gesunken, wie es nur geht. Ich bin in der Hölle. Hurtig, Sibirien. Kriminalkommissar Jens Hurtig schläft schlecht, und als er aufwacht, ist er verschwitzt und verspürt nicht die geringste Lust, aufzustehen. Normalerweise geht er gern zur Arbeit, aber heute widert sie ihn an. Er hasst seinen Chef, der ihn überredet hat, sowohl die Mordfälle als auch die Selbstmorde zu untersuchen. Vor allem aber hasst er die Angst, im Job nicht zu genügen. Als er aus dem Bett steigt, fühlt er sich wie ein Leibeigener. Wie ein Tagelöhner, denkt er und zieht sich an. Er überspringt das Frühstück und ist schon beinahe draußen, als er sieht, dass ein Abholschein vor der Wohnungstür liegt. Er muss ihn übersehen haben, als er am Vorabend nach Hause gekommen ist. Isaak hat das Mowitz gegen 10 verlassen. Er selbst ist geblieben, bis sie zugesperrt haben. Unter Garantie ist es das begehrte Atari Home Pong von 1975. Er schiebt den Zettel in die Tasche. Als er sich in einem 7-Eleven einen Kaffee kauft, sieht er, dass Vanyas Verschwinden inzwischen zu einer größeren Sache avanciert ist. Sämtliche großen Zeitungen bringen die gleiche Schlagzeile. Familie verzweifelt. Vanya 16 verschwunden. Die ehrenamtlich tätigen Missing People wurden eingeschaltet und die sozialen Mediennetzwerke sind voll mit Beiträgen. Doch von Vanya keine Spur. Er zückt sein Handy und ruft zuerst Edith an, aber sie hat keine Neuigkeiten für ihn. Eine Frau von der Krisenhilfe der Polizei ist bei ihr, während Paul immer noch in der Stadt unterwegs ist und nach ihr sucht. Er war die ganze Nacht draußen. Dann ruft er Ayman an, aber sie meldet sich nicht. Mit einem Kaffee in der Hand geht er die Berriesgatan entlang in Richtung Präsidium.